Liebe Gemeinde, geliebte Menschen, könnt ihr mich hören? Das ist ein Experiment. Ich lasse mich auf neue Dinge ein. Ich hoffe, ihr tut es auch. Wir probieren das mal gemeinsam, dass ihr mich so vielleicht besser hören könnt. Und wahrscheinlich hört ihr mehr von mir, als ihr hören möchtet. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Also wir probieren, wie das ist, für euch, für mich, und dann müsst ihr uns Rückmeldung geben. Das Ziel ist, dass wir einander gut verstehen, wie immer im Gottesdienst. Also, liebe Gemeinde, liebe Hörer, geliebte Menschen, wir sind jetzt am Ende mit der Reihe mit den 10 Geboten. Mit diesem Gottesdienst pünktlich vor unserem Jubiläum schließen wir diese Reihe ab. Über alle diese Gebote ist wie die Überschrift geschrieben: Ich bin der Herr, dein Gott, und dann folgt alles andere aus diesem Sachverhalt. Weil das so ist, dass ich der Herr, dein Gott bin, kann sich dein Leben ändern. Und so heißt dann das letzte, nach unserer Zählung das 10., nach anderen Zählungen das 9. und 10. Gebot: Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Und wir haben uns ja von Anfang an, beziehungsweise ich habe mich, auf die mögliche Lesart geeinigt, dass man auch sagen kann: Ich bin der Herr, dein Gott, und darum wirst du nicht. Du wirst nicht begehren deines Nächsten Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel und alles, was der Nächste hat. Eine mögliche Lesart, die uns eine andere Perspektive eröffnet im Blick auf die Gebote. Und wie jedes Mal wollen wir auch diesmal das Ganze anschauen, als kennten wir es nicht, und fragen: Was ist das? Als ich das aufschrieb, dachte ich, wenn es um das Begehren geht, muss man es wirklich so fragen? Kann man jemandem, der noch nie richtig etwas begehrt hat, erklären, was Begehren ist? Muss man jemandem, der richtig schon mal Begierde verspürt hat, erklären, was das ist? Wahrscheinlich nicht. Ich tue es trotzdem, weil es mir darauf ankommt, welches Wort hier im Text verwandt wird. Das Wort, was hier mit Begehren übersetzt ist und Luther übersetzt mit Gelüsten nach, hat nämlich zwei Aspekte und beide sind wichtig. Beides schwingt in dem Wort sozusagen mit. Das Begehren ist natürlich auf der einen Seite der begehrliche Blick, der begehrliche Gedanke, Anflüge von Neid, eben das, was Luther so übersetzt mit: Es gelüstet einen nach etwas. Der andere hat ein Haus, der andere hat eine Frau, der andere hat Besitz. Also hier so im Groben umrissen mit: Er hat Personal und er hat Vieh und verschiedenes andere auch. Und all das löst Neid aus, den begehrlichen Blick. Und dieser Blick guckt nicht nur einfach die Dinge an, sondern innerlich beginnt es zu arbeiten und es regt sich der Wunsch: All das hätte man doch gern auch. Und dieses Begehren kann so weit gehen, dass es richtig wehtut. Unsere Sprache ist ja manchmal entlarvend. Man sagt auch, wenn man sich so altmodisch ausdrückt, man entbrennt in Begierden. Also Begierde ist kein sachlicher Blick auf irgendwas, nicht einfach nur ein bloßer Neid, sondern Begierde ist etwas, was in unserem Leben wirklich etwas tut. Sie schaut nicht nur das andere Leben an, nein, sie fängt am eigenen Leben an zu fressen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der in dem hebräischen Wort Chamat mitschwingt, ist, dass dieser Begierde schon ein Plan innewohnt, das andere, was der andere hat, an sich zu bringen. Und zwar natürlich unrechtmäßig. Also das Wort birgt schon den Gedanken: Der andere hat das alles, Haus, Frau, Besitz etc. Und wie bringe ich das an mich? Wie kann ich seins zu meinem machen? Das gehört mit dazu. Das Begehren, dieses Begehren kann, wenn wir ihm Raum lassen, eine Macht werden, die das ganze Leben beherrscht. Das Begehren frisst am eigenen Leben und es verschiebt die Relation, wenn wir das Leben des anderen und das eigene Leben anschauen. Das Begehren macht, dass das, was der andere hat, immer schöner wird, immer größer, wertvoller und immer eben begehrenswerter. Und das Begehren macht, dass das, was man selbst hat, immer kleiner wird und hässlicher und immer irrelevanter. Und das ist krank, das ist zerstörerisch. Und es ist unwahr. Vor dieser zerstörerischen Macht schützt das Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Um das Gebot richtig zu verstehen, müssen wir uns natürlich auch daran erinnern, dass es so, wie es formuliert ist, aus einer Lebenswelt stammt, die uns fremd ist. Das zeigt sich in der Zusammenstellung dessen, was hier aufgereiht wird, und auch in der Reihenfolge. Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel etc. Die Frau war zur damaligen Zeit ein Besitz. Das klingt nicht charmant, aber es war so. Deswegen ist die Reihenfolge Haus, Frau durchaus verständlich. Und dass dann Knecht und Magd sozusagen eher dem Besitzstand zugeordnet sind, liegt daran, dass Sklaven im gleichberechtigten Sinne einfach keine Menschen waren zur damaligen Zeit, sondern eher dem Vieh zuzurechnen, was nach unserem Verständnis auch sehr merkwürdig ist. Aber selbst wenn wir das berücksichtigen, müssten wir den Inhalt des Gebotes, so wie er dasteht, ja irgendwie hineinübersetzen in unsere Tage. Bei Haus und Frau kann man das Ganze, glaube ich, so stehen lassen, weil Haus und Frau oder ersatzweise auch Mann sind ja immer noch mögliche Statussymbole. Das ist so. An der Stelle von Knecht, Magd, Rind, Esel etc. müssten dann andere Dinge treten. Also das, was der andere sich leisten kann. Das, was der andere repräsentiert. Das, was beim anderen, wie man so sagt, etwas hermacht und vorzeigbar ist. Und je nach dem Milieu, in dem Menschen leben, können solche Objekte der Begierde ganz unterschiedlich ausfallen. Zum einen tatsächlich rein materiell, also das, was der andere hat, das Haus, das Auto, der Luxus, den er sich leisten kann. Zum Teil auch indirekt materiell, also das, was man sich mit dem Geld dann leisten kann. Beispielsweise Reisen, Erlebnisse, dass man sich helfen lässt beim Putzen, bei allem Möglichen, dass man Kultur erleben kann, dass man also Möglichkeiten hat, die andere nicht haben, aber auch immateriell. Das Ansehen, das einer sich erwirbt, der Status, den einer hat, aber auch Beziehungen, in denen jemand lebt. All das können Objekte der Begierde sein. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Kommen wir nun zu den Schauplätzen, sozusagen von den Objekten der Begierde zu den Orten der Begierde. Das ist relativ leicht und muss nicht übersetzt werden, weil der Mensch ja ein relativ einfaches Wesen ist. Seine großen Lebensthemen und die großen Lebensfragen sind universell und in allen Zeiten gleich. Die drei großen Themen, die Menschen umtreiben, sind in beliebiger Reihenfolge immer die gleichen. Das Geld, die Macht und die Sexualität. Das war so und das ist in unseren heutigen Tagen auch so. Das Geld, die Macht und die Sexualität. Und es ist so, dass bei jedem Menschen diese Lebensthemen vorhanden sind. Allerdings können die völlig unterschiedlich gewichtet sein. Einen dieser drei Schwer- oder Schwachpunkte hat jeder Mensch. Und es ist im Übrigen sehr gut, von sich selber zu wissen, wo ist das bei mir? Wo bin ich versuchbar? Wo bin ich schwach? An anderen Punkten bin ich vielleicht völlig unberührt, aber an diesem Punkt, da wird es schwierig für mich. Diese Schwerpunkte können, wie gesagt, von Mensch zu Mensch ganz verschieden liegen. Bei den meisten ist es so ein bisschen verteilt. Jeder hat diese Punkte im Leben, die ihm wichtig sind. Es gibt aber auch Menschen, die können auf zwei dieser Dinge völlig verzichten, wenn sie aber in dem dritten Punkt irgendwie sich ausleben können. Nun dürfen wir Geld, Macht, Sexualität nicht nur rein als das verstehen, man kann ja sagen, Geld habe ich nicht und Macht, naja, und ich bin auch nicht versuchbar. Man muss wissen, wofür das steht. Das Geld steht für das ganze Thema des Materiellen. Also alles, was ich verdiene, was ich mir leisten kann, was ich besitze, was mir Sicherheit verleiht, aber auch den Menschen, für die ich sorge, dieser ganze Bereich des Materiellen, dafür steht der Begriff Geld. Macht bedeutet alles, was der Mensch an Einfluss hat. Also Macht in Strukturen, wo ich wirklich etwas, eine Position habe, etwas bestimme, etwas beherrsche. Aber eine Macht muss nicht zwangsläufig an eine Position gebunden sein. Auch Menschen, die zum Beispiel im rein familiären an den Strängen ziehen oder an Stellen sind, wo sie Einfluss haben, haben Macht. Und auch das kann da ein Punkt sein, an dem ein Mensch versuchbar ist. Und der Begriff Sexualität steht für alles, was mit Beziehungen zu tun hat. Also natürlich für Intimität, Vertrautheit, Attraktion. Das Begehren vermuten wir ja in erster Linie in diesem Bereich, aber er ist ja nicht nur da. Aber natürlich Begehren, begehrt werden, Frau sein, Mann sein. Es geht um Liebe, es geht um zwischenmenschliches Glück. Und alle diese drei Bereiche, der ganze Bereich Geld, der ganze Bereich Macht, der gesamte Bereich Sexualität, sind so die Schauplätze des Begehrens. Und da kommt das Gebot ins Spiel. Wenn Gott der Herr über unser Leben ist, dann kann sich hier etwas ändern. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel und noch alles, was dein Nächster hat. Gottes Herrschaft in unserem Leben will uns befreien von der Begierde, die zerstört. Gott will die Begierde verwandeln in etwas Schönes, in etwas, was göttlicher Natur ist. Und dazu gibt es eine wichtige Voraussetzung, die im Gebot so nicht steht. Ich wünschte, es wäre so, aber es muss dringend mitbedacht werden, nämlich etwas sehr Wichtiges. Du sollst dich nicht vergleichen. Ich persönlich hätte es gut gefunden, wenn das in den Geboten stünde, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber offensichtlich ist es damit drin. Du sollst dich nicht vergleichen. Oder in der anderen Lesart, wenn ich dein Herr bin, dann wirst du dich nicht vergleichen müssen. Unser ganzes Übel beginnt ja mit dem Vergleich dessen, was der andere hat und was ich habe, was der andere ist und was ich bin, was der andere kann und was ich kann. Es geht um Materielles, es geht um Einfluss, es geht um Beziehungen. Alles, was der andere hat, kann, ist, scheint besser, erstrebenswerter, wertvoller. Was ich habe, was ich kann, was ich bin, sieht dagegen minderwertig aus und klein. Wenn nun Gott der Herr über unser Leben ist, dann macht uns das frei von diesen Vergleichen. Dann ist er nämlich auch der Herr über alles, was unser Leben beinhaltet, sei es groß oder klein, viel oder wenig. Er ist der Herr über das Materielle, er ist der Herr über die Geflechte unserer Beziehungen, ja, er ist der Herr über die allerprivatesten Bereiche wie Intimität und Geld. Und dann weiß er auch, was gut ist, und er weiß auch, was genügt. Sich mit dem anderen zu vergleichen, ist immer, immer ein Fehler. Was weiß ich denn, was der vermeintliche Reichtum den anderen wirklich kostet? Was weiß ich denn, wie die vermeintlichen glücklichen Beziehungen in der Familie des anderen hinter den Kulissen wirklich aussehen? Was weiß ich denn, ob das, was ich für das Glück des anderen halte, wirklich etwas wert ist? Das weiß ich alles nicht und es geht mich auch nichts an. Ich habe es nicht zu bewerten. Abgesehen davon, dass ich das ja alles gar nicht weiß, wir sollen uns nicht vergleichen. Wir brauchen uns nicht vergleichen, denn das Wesentliche ist uns allen gleich. Der andere ist nicht besser oder schlechter als ich. Der andere ist wie ich ein Kind Gottes. Und wer das zumindest akzeptiert hat, ist auf einem guten Weg. Denn es ist schwer, sich nicht zu vergleichen. Es ist sehr schwer. Ich sagte, Gott will die Begierde verwandeln in etwas Schönes, was göttlicher Natur ist. Ich konnte es nicht kleiner sagen, weil ich finde, dass was Gott uns da schenken will, ist etwas, was von außen kommen muss. Und dieses Schöne ist das Gönnen. Nicht das Können, sondern das Gönnen. Was heißt das? Ich sehe, was der andere hat, was der andere kann, was ihm geschenkt ist. Ich sehe, wie er lebt, unter welchen Umständen, in welchen Beziehungen, Und ich sage, ja, das ist aber schön. Ich gönne ihm das und ich freue mich daran. Und ich denke, wie gut ist das für den anderen? Und merkt ihr, dass das nicht aus uns kommt? Dem anderen etwas gönnen, und zwar, dass die eigene Begierde in einen nagt und frisst und immerzu fragt, und was ist mit mir? Und wer sorgt sich um mich? Und was habe ich davon? Das Begehren müssen verwandeln in ein Gönnen können. Ich weiß, das klingt fast zu schön, weil wir Menschen so nicht sind. Die Sprache entlarvt es ja schon. Begehren müssen und gönnen können. Das Begehren ist eine Macht, es ist wie eine Fremdbestimmung. Und Begierde zerfrisst und redet alles schlecht. Das Gönnen ist etwas völlig anderes. Es ist eine Fähigkeit, die man vielleicht im Kleinen entwickelt. Das Gönnen befreit auch. Gönnen schafft auch Freiräume. Der andere muss sich das Gute nicht etwa verdienen. Und ich bin nicht schlechter, weil ich das nicht habe, was der andere hat. Und wer gönnen kann, ist sehr glücklich. Und ich saß da so an meinem Schreibtisch und dachte, ach, was wäre das für eine wunderbare Welt, wenn wir einander das Gute von Herzen wirklich gönnen können. Nicht nur die Freunde untereinander, was schon schwer genug ist, finde ich, sondern auch den Konkurrenten und vielleicht, und das klingt wie Märchen, vielleicht sogar den Feinden, das Gute gönnen. Das klingt so schön, so Menschen sind wir nicht. Und deshalb, weil wir nicht so sind, gibt Gott uns seine verändernden Gebote, die uns Perspektiven aufmachen und sagen, so könnte es auch sein. Und da können wir hingehen, weil ich der Herr, dein Gott bin, Schritt für Schritt. Die ganze Reihe um die Gebote hat sich immer wieder um einen Begriff, kreist immer wieder um einen Begriff, und der Begriff heißt Freiheit. Ganz häufig habe ich ja den Satz gesagt, die Gebote Gottes geben uns Freiheiten, die wir ohne die Gebote nicht hätten. Es hat in den ganzen Wochen niemand von euch widersprochen. Das könnt ihr ja noch machen. Ich habe das immer so behauptet und vermutlich, weil ihr nicht widersprochen habt, habt ihr mir recht gegeben. Vielleicht in manchen Zusammenhängen. Dass unsere Beziehungen, unser Besitz, unsere Intimitäten, unser ganzer Glaube, unser Reden, dass das alles freier werden kann, wenn wir uns zuerst und vor allem, und das ist wichtig, vor allem an Gott und seine Liebe halten, davon legen die Gebote Zeugnis ab. Die Frage danach, wie konkret Gebote einzuhalten sind in unserer konkreten Zeit, in unseren konkreten Lebensumständen, unter den Voraussetzungen, unter denen wir leben, diese Frage danach, wie wir das dann wirklich machen, das führt uns immer wieder zurück in die Gottesbeziehung, in das Auge in Auge mit Gott, in das Gespräch mit Gott. Die Gebote erzählen uns auch davon, dass wir niemandem sonst Rechenschaft schuldig sind, als nur ihm allein. Und das ist Freiheit. Niemand hat uns in unser Leben hereinzureden, außer der der Herr ist. Und am Ende geht es immer um das Wichtigste. Es geht um das, was ich immer gern den Kern des Evangeliums nenne. Es geht um die Liebe. Gottes Liebe zu uns, die er uns schenkt, und unsere Liebe zu ihm, die er wachsen lässt in uns. Im ersten Johannesbrief steht ein Vers, der das Ganze beschließt. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Amen.